Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, freut euch. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, der Psalmist sagt, dass dein Wort meines Fußes Leuchte ist und ein Licht auf meinem Weg. Und ich möchte dir danken, dass das für dein ganzes Wort gilt, Altes und Neues Testament. Und ich möchte dir auch sagen und bekennen, dass wir diese Orientierung, dieses Licht so nötig haben in unserer merkwürdigen Zeit. Ich bitte dich, dass du hilfst zum Reden und zum Hören. Amen. Also der Verfasser dieses Briefes heißt also Jakobus, griechisch Jakobos, abgeleitet vom hebräischen Jakob. Und wie damals üblich wird er zuerst genannt und er grüßt die Briefempfänger mit einem Grußwort. Das ist hier im Urtext nur ein einziges Wort. Aber schauen wir uns zunächst mal den Briefschreiber und dann die Empfänger an. Zum Briefschreiber. Wir sollten ihn nicht verwechseln mit Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, der wie bei seinem Bruder Johannes und Petrus und Andreas Fischer war am See Genezareth, bevor er von Jesus in seinen engen Jüngerkreis gerufen wurde. Hier geht es um jemand anders und er stellt sich uns vor als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und das ist beachtenswert, wie unaufdringlich und wirkungsvoll Gott und Herr Jesus Christus nebeneinander gestellt werden. Das allein ist eigentlich schon ungeheuerlich. Wir dürfen nämlich davon ausgehen, dass es bei diesem Jakobus sich um den Bruder des Herrn handelt, wie Paulus ihn im Galaterbrief nennt. Genauer gesagt, um einen Halbbruder. Sie haben beide dieselbe Mutter Maria, nicht denselben Vater. Jesus ist der Erstgeborene. Er wurde von der Jungfrau geboren, durch ein wunderbares Wunder, das wir die jungfräuliche Geburt nennen. Und sein Vater ist Gott. Und erst nach der Geburt unterhielten Josef und Maria normale eheliche Beziehungen und hatten wenigstens 6 Kinder zusammen, vielleicht auch mehr, wie es damals üblich war. Neben Jakobus als Brüder Jesu namentlich in den Evangelien genannt werden Josef, Judas, der Schreiber des Judasbriefes und Simon. Und dazu hatte er mindestens noch 2 Schwestern. Und diese Geschwister, von denen der Jakobus wohl der Älteste war, weil er in den Namenslisten in den Evangelien immer als Erster genannt wird, diese Geschwister blieben lange ungläubig. Sie standen dem Anspruch und der Sendung ihres Messias-Halbbruders sehr skeptisch gegenüber, bis dahin, dass sie dachten, dass Jesus irgendwie den Verstand verloren hat. Und wann Jakobus gläubig geworden ist, wissen wir nicht genau. Jedenfalls bei der Auferstehung des Herrn ist er schon dabei. Als einer der Ersten erscheint ihm Jesus persönlich. Paulus berichtet davon in 1. Korinther 15. Und ihr müsst euch das mal versuchen vorzustellen, was das für eine Begegnung sein muss. Also mit Sicherheit hat er diese Verhaftung, die Leiden, die Kreuzigung, den Kreuzigungstod seines Halbbruders mitbekommen. Das wird ihm sehr nahe gegangen sein. Und dann auf einmal begegnet er diesem Auferstandenen. Jeschua, lieber Bruder, vergib, dass wir dich so oft im Unglauben verspottet haben. Ich bin doch gar nicht dein wert, dein Bruder zu heißen. Irgendwie so wird sein Bekenntnis gelautet haben. Und fortan war Jesus tatsächlich sein Herr und Jakobus ihm ergeben als treuer Diener bis zu seinem Märtyrertod im Jahre 62. Und im Urtext steht da Doulos, was leibeigener Knecht oder Sklave bedeutet. Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Daraus bezieht Jakobus seine Autorität und Legitimation. Obwohl er ja zugleich Familienglied dieses Herrn war, legte er, wie übrigens auch sein Bruder Judas in seinem Brief, dem keine besondere Bedeutung mehr bei. Auch nicht, dass nachdem der Johannesbruder und Apostel Jakobus von König Herodes brutal ermordet ist und Petrus und auch andere Apostel Jerusalem verlassen haben, dass er einer der Leiter, wenn nicht die tragende Führungspersönlichkeit der Jerusalemer Gemeinde war. Doulos Sklave, in der gesamten antiken Welt galt dies als etwas Verächtliches, Rechtloses, aber Jakobus und bald auch Paulus machen es zu einem Ehrentitel, der ihre völlige Abhängigkeit und ihren unbedingten Gehorsam Gott und dem Herrn Jesus gegenüber ausdrückt. wie auch schon im Alten Testament, die Männer, die Gott in besonderer Weise dienten, Mose, Abraham, David und viele andere, als Knechte Gottes bezeichnet werden. Jetzt zu den Briefempfängern. Jakobus schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und dabei denken wir natürlich zuerst an das Haus Jakob, an die Nachkommen der 12 Söhne des alttestamentlichen Patriarchen, auf denen die Stämme Israels zurückgehen. Und dieser Ausdruck kann tatsächlich als Synonym, das heißt als austauschbarer Begriff, für ganz Israel gelten. Aber im weiteren Briefverlauf wird deutlich, dass Jakobus sich nicht an Juden allgemein wendet, sondern nur an diejenigen aus dem Volk, die genau wie er Jesus Christus als ihren Erlöser erkannt haben. Sie leben in der Zerstreuung, wörtlich in der Diaspora. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Nach der Ermordung des Stephanus entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Da haben wir genau diesen selben Wortstamm, Diaspairo, zerstreut. Ebenso in Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Und erst dadurch, nämlich durch das Ausgestreutsein in die Nationenwelt hinein, begann die Evangelisation im größeren Stil auch unter den Heiden. Kapitel 11, Vers 20, in dem einige dieser Zerstreuten auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und dieser Jakobusbrief, der scheint also in dieser Übergangszeit geschrieben, in der die Judenchristen zwar erste eigene Gemeinden bildeten, aber diese, ich will nicht sagen ausschließlich, aber doch in ihrer überwältigen Mehrheit noch jüdisch geprägt waren. So etwa zwischen Apostelgeschichte 11 und 15, jedenfalls noch vor dem sogenannten Jerusalemer Apostelkonzil 48 oder 49 nach Christus. Der Brief erwähnt nämlich noch nichts von den Entscheidungen über die Stellung der Heidenchristen zum jüdischen Gesetz, die bei dieser Zusammenkunft getroffen wurden. Und das wäre ja wohl zu erwarten gewesen, dass da irgendwas von drin stand, weil der entscheidende Einigungsvorschlag kam ja von Jakobus selbst. Und genau deshalb, also weil die Empfänger des Briefes damals in großer Mehrzahl Judenchristen waren, da denken einige, dass wir als Gläubige aus den Nationen den Brief des Jakobus, und er ist möglicherweise das älteste schriftliche Dokument im Neuen Testament, dass wir den getrost vernachlässigen dürfen. Und andere zitieren Martin Luthers abwertende Einschätzung als recht strohende Epistel, also Stroh, schlecht zu kauen, wenig Nährwert. Aber ich denke, Luthers Bemerkung, die muss in ihrem Kontext verstanden werden. Luther, der war sicherlich frustriert, dass Gegner der Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben oftmals Verse aus dem Jakobusbrief, wie zum Beispiel Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot, gegen ihn verwandten. Aber wir müssen uns nur mal kurz anschauen, was Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief in Bezug auf den rettenden Glauben schreibt. Ich zitiere: Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und er ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch, tappt und sieht um sich nach dem Glauben und guten Werken und weiß weder, was Glaube noch was gute Werke sind, wäscht und schwatzt noch viel Worte vom Glauben und von guten Werken. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was Luther da hier sagt in diesem Abschnitt des Vorworts seines Kommentars zum Römerbrief von 1522. Also, dass Werke immer ein natürliches Produkt des lebendigen Glaubens sind, dass sie ganz automatisch dazugehören, dass echter Glaube sich immer in guten Werken zeigen wird und kein reines Lippenbekenntnis sein darf. Und damit ist er meiner Ansicht nach mit Jakobus völlig auf einer Linie. Ja, ich werde das hier aber nicht weiter vertiefen, weil ich den Brüdern, die die nachfolgenden Predigten haben, nichts wegnehmen möchte. Aber so ganz wird das sich nicht vermeiden lassen. Denn bereits im ersten Kapitel, da werden sämtliche Themen und Schlüsselworte schon genannt, die dann in den Kapiteln 2 bis 5 wieder aufgegriffen werden. Und eins möchte ich noch hervorheben, bevor ich mich dann meinem Textabschnitt aus Jakobus 1 zuwende. Also wenn Jakobus aufgrund verschiedener Verfolgungswellen seine Gemeinde nicht mehr unmittelbar, weil er sie nicht mehr unmittelbar betreuen konnte, nutzte er die Form eines Briefes, um die aus Jerusalem und Judäa geflohenen und nun überall zerstreut lebenden Glaubensgeschwister zu erreichen. Und das war der Leib Christi, wie er zu der Zeit existiert hat. Und damit ist es auch der Brief für die Christenheit heute ein praktischer und immer noch hochaktueller Brief, der sich in dein Leben einmischen und die Art deines Lebens hinterfragen möchte. Die Motivation für das Schreiben finden wir schon im Briefkopf. Im griechischen Urtext ein einziges Wort. Charein steht da. Das kann übersetzt werden mit, damit ihr euch freut. Chaire, freudig, oder im Imperativ Plural, chairete, freut euch. So begrüßt und verabschiedet man sich bis heute im modernen Griechenland. Ein Gruß, den wir vielleicht eher bei Paulus als bei Jakobus vermutet hätten. Ein Gruß, der zeigt, wie sehr auch Jakobus im Evangelium von dem rettenden Gnade im Glauben an Jesus Christus verwurzelt ist. Chara, Freude, und Charis, Gnade, sind ja schon sprachlich aufs Engste miteinander verwandt. Und Jakobus möchte, dass der Leser sich freut, dass er froh wird. Und das ist keine leichte Aufgabe, die er sich dargestellt hat. Wenn man bedenkt, dass die Briefempfänger damals neben den Unangenehmlichkeiten, die eine Flucht und ein Leben im Exil ohnehin mit sich brachten, auch schlimme geistliche Defizite hatten. Einige waren stolz und kritisch geworden, sie hatten keine Kontrolle über ihr Mundwerk. Die Armen wurden von den Reichen unter ihnen schlecht behandelt. Es gab Vorurteile, Eifersucht und Streit. Alle miteinander waren Versuchungen und Verführungen ausgesetzt. Gott schien ihre Gebete nicht zu beantworten. Sie waren zwar gerettet, aber irgendwie geistlich kalt geworden. Vielleicht sah man ihren geistlichen Rückschritt auf den ersten Blick nicht an. Und doch, irgendetwas stimmte nicht. Was ist das Erste, was man solchen Leuten sagt? Was würdest du in einem Brief gleich am Anfang schreiben, wenn es dir darum ginge, Leuten zu helfen, die sich selbst für respektabel halten, aber in Wirklichkeit in eine völlig falsche Haltung zurückgerutscht sind? Nun, Jakobus beginnt damit, ihnen zu zeigen, wie sie aus Prüfungen und Schwierigkeiten lernen können. Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und merkt ihr, wieder ist von Freude die Rede, aber Freude weshalb? Was hat der Jakobus hier gesagt? Beachtet das eine freudige, glückliche Sache, wenn es euch dreckig geht, wenn ihr in manchen Schwierigkeiten steckt? Und ich musste sofort an eine Parallele in der Bergpredigt denken. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und dann wissen wir auch gleich, was für Prüfung Jakobus möglicherweise im Sinn hatte. Ihr dürft diese Liste aber gerne um weitere Widrigkeiten ergänzen, die von außen an uns herantreten. Nöte im eigenen Leben oder im Leben unserer Lieben und in unserer Gemeinde, die Covid-19-Pandemie. Mancherlei kann ja alles Mögliche beinhalten. Jakobus und auch Jesus scheinen es als unvermeidlich anzusehen, dass über Nachfolger Jesu schwierige Umstände hereinbrechen. Haltet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn. Wir könnten auch sagen, immer wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet. Und nicht, falls ihr mal da eventuell mal reinkommt. Und Jakobus nennt auch ganz klar den Grund, weil die Bewährung unseres Glaubens Geduld bewirkt. Geduld. Wir könnten auch übersetzen Ausdauer, Standfestigkeit, Durchhaltevermögen. Das ist eine Eigenschaft, die wir alle in unserer Jesus-Nachfolge dringend nötig haben. Das griechische Wort, das Jakobus hier benutzt, ist Hypomone. Von Hypo, das heißt unter, und meno, das heißt bleiben. Also unter etwas bleiben im Sinne von ausharren, standhaft aushalten. Und das ist weitaus mehr als so ein geduldiges, passives Warten, dass die Ampel auf grün geht oder dass der Arzt dich im Wartezimmer auffordert, einzutreten. Sondern es lässt eher an einen Lastenträger denken, der unter der Last standhält, anstatt sie von sich zu werfen. oder an einen Marathonläufer, der Strapaze um Strapaze erträgt, weil er das Ziel erreichen will. Und der Glaube selbst, der kommt nicht durch diese Prüfung. Also Glaube ist das, was der Jakobus voraussetzt. Aber dieser Glaube wird auf die Probe gestellt, auf seine Echtheit getestet, soll sich in diesen Prüfungen bewähren. Und was die Prüfungen bewirken, wenn wir ihnen in richtiger Weise begegnen, was heranreifen soll, und das geschieht nicht von jetzt auf gleich, und darum sind auch mancherlei Prüfungen notwendig, ist diese Hypomone. Ja, von Natur aus neigen wir alle mehr oder weniger zu, uns gegen die unangenehmen, unausweichlichen Wechselfälle des Lebens aufzulehnen, eine Trotzhaltung einzunehmen, jetzt erst recht und am Ende noch stolz zu sein, dass wir uns aus eigener Kraft bis zum Untergang durchkämpfen. Oder aber wir resignieren unter Druck, da kommen Zweifel auf, dass der Herr es tatsächlich gut mit uns meint. Wir fangen an zu schimpfen, wir ziehen uns von den Geschwistern zurück und überlassen uns dem Selbstmitleid. Und Schwierigkeiten und Leiden gefallen tatsächlich niemandem. Und auch Jakobus meint sicherlich nicht, dass wir uns darüber freuen, wenn wir hören, dass jemand anders die Arbeitsstelle, um die ich mich beworben hat, bekommen hat. Oder dass wir uns freuen sollen, wenn bei uns selbst oder bei jemandem, der uns nahe steht, eine lebensbedrohende Krankheit diagnostiziert wird. Es geht nicht darum, dass wir rufen, hey, ist zwar alles gegen mich, aber ich freue mich trotzdem, ich fühle mich so happy. Vielmehr geht es darum, dass du auch dann noch, wenn du unter Tränen dich in den Schlaf wälzt, dich trotzdem entscheidest, Gott zu vertrauen, indem du anerkennst, dass es Gott ist, der diese Dinge in deinem Leben zulässt und letztendlich alles denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirkt. Und hier hören wir oft auf, wenn wir uns diesen Vers aus Römer 8 in Erinnerung rufen. Aber im Zusammenhang geht es darum, dem Bild seines Sohnes gleichförmig gemacht zu werden. Jakobus spricht davon, dass unser Ausharren, unser Darunterbleiben ein vollkommenes Werk haben soll, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und das passiert nicht nur durch Sonnenschein. Nur Sonnenschein ergibt Wüste. Und damit wir keine Schönwetterchristen sind, sind Wolken notwendig, Frost und Sturm und Regen, Hagel. Und Jakobus und Gottes Wort behaupten nicht, dass jede Not immer eine Folge von Sünde ist. Wir müssen ja nur mal an Hiob denken. Aber Prüfungen erschüttern uns, sie stören unsere Selbstzufriedenheit, unsere Liebe zur Welt. Sie lassen uns erkennen, dass wir Jesus jeden Tag brauchen. Sie helfen uns, unsere Schwachstellen zu entdecken. Sie öffnen uns die Augen, um zu sehen, wie wir wirklich sind. Sie demütigen uns und Gott weiß, was er tut. Und so wird der Heilige Geist uns keinen Moment eher von der Töpferscheibe herunternehmen, uns so lange formen und Kanten abschleifen, bis das Ergebnis vollkommen seinen Vorstellungen entspricht. Darum erachtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wann immer ihr in Prüfungen geratet. Und wenn ich es trotzdem nicht mehr aushalte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach nicht mehr kann, da brauchen wir außer Geduld und Durchhaltevermögen nur etwas anderes in unserer Not. Vers 5. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, und gemeint ist hier nicht menschliches Wissen, weltliche Klugheit oder Begabungen in allen möglichen Bereichen, obwohl Gott vielleicht auch davon uns etwas schenkt. Es ist die Weisheit, die von oben kommt, die uns die Augen für die geistliche Realität öffnet, uns das Gespür gibt, im richtigen Moment zu tun und zu lassen, was in den Augen Gottes wohlgefällig oder eben nicht wohlgefällig ist. Weisheit, die aus Gottes Wort kommt und die in Gottes Wort verwurzelt ist. Und wem darum mangelt, und oftmals wird uns erst in Prüfungen und Schwierigkeiten dieser Mangel bewusst, immer noch Vers 5, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und hier haben wir wieder eine Anlehnung an die Bergpredigt. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und da wir hier mit einer uneingeschränkten Zusage auf Erhörung verbunden, die uns allen gilt, auf die wir uns jeden einzelnen Tag aufbauen dürfen, unabhängig von unserer sozialen Stellung, unserem Geschlecht, unserer Nettigkeit, unserem Aussehen, unseren intellektuellen Fähigkeiten, der Höhe unseres Einkommens oder unseren Leistungen. Für Gott gibt es da keinen Grund, jemand abzuweisen. Selbst ein lau oder rückfällig gewordener und in Sünde verstrickter Gläubiger gilt diese Einladung. So gnädig ist Gott, sagt Jakobus, dass er jedem, der seinen Mangel erkennt und sich an Gott wendet, großzügig gibt, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Die Verse 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Solch ein Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch wankelmütig und unbeständig auf all seinen Wegen. Und wankelmütig, im griechischen Text steht hier Dizichos, zwei Seelen habend. In einer Übersetzung fand ich mit geteiltem Herzen. Also kein purer Unglaube, aber so eine innere Zerrissenheit. In einem Moment traue ich Gott alles zu. Ich bin sozusagen oben auf dem Wellenkamm und im nächsten Moment bin ich wieder im tiefen Wellental voller Misstrauen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und der Zweifler, so Martin Luther, gleicht einem Bettler, der einen Augenblick sein Gefäß darreicht, aber dann voller Misstrauen es wieder zurückzieht, in der Furcht, dass er doch nichts bekommt. So einem Mensch könne man nichts ausschenken. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Bin ich so ein geistiger Achterbahnfahrer, unbeständig und wankelmütig, einer, der seine Meinung über Gott ständig ändert, sich schnell von äußeren Umständen manipulieren lässt, wie so eine Meereswoge, die vom Wind hin und her gepeitscht wird? Oder kann ich mich daran freuen, dass ich mich auch in Ausnahmezuständen und Konfusionen im Gebet um Weisheit an Gott wenden darf und Gott mich erhören und mich durchhelfen wird? Jakobus 1, die Verse 9 bis 12. Der niedriggestellte Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche in seiner Niedrigkeit, weil er wie des Grases Blume vergehen wird. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der in Prüfung Standhaftigkeit bewährt, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Auf den ersten Blick scheinen diese Verse einen Einschub darzustellen. Aber Jakobus bleibt beim Thema, indem er Armut und Reichtum als Prüfungssituationen darstellt. Wir neigen ja eher dazu, Armut als Prüfung und Schweres loszubetrachten und Reichtum dagegen als Insel der Seligen. Aber schon in Sprüche 30 betet Agur der Weise: Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leuchten und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an den Namen meines Gottes. Also Armut und Reichtum, beides ist nicht problemlos. Doch ist es das Vorrecht der Armen, dass das Evangelium in besonderer Weise für sie bestimmt ist. Den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Matthäus 11, Vers 5. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Lukas 6. Und viele andere Stellen. Und diese Armut damals konnte vieles beinhalten. Zugehörigkeit zum Sklavenstand, minimale Bildung, vielleicht Analphabetentum, kaum persönlicher Besitz, schwere körperliche Arbeit, Einflusslosigkeit. Und deshalb ist unser Herr, der arm geworden ist um unsertwillen, der nichts hatte, wo er das Haupt hinlege, den Armen besonders nah. Wenn also Gemeindeglieder, die in bescheidenen Verhältnissen leben, sich unzufrieden und entmutigt fühlen, sagt Jakobus, dann können sie sich noch immer darüber freuen, dass sie Erben Gottes und Miterben Christi sind. Sie können in der Wahrheit Trost finden, dass der geistliche Reichtum, der ihnen durch ihre Erlösung zuteil geworden ist, allen materiellen Reichtum überdauern wird. Dass es nicht darauf ankommt, wie die Welt uns sieht, sondern wie Gott dich sieht. Wenn du also unverschuldet finanziell bedürftig bist oder dir die Gesundheit genommen ist oder du andere Dinge vermisst, die so viel auf dieser Erde zählen, da brauchst du keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Du darfst nicht denken, dass reiche und im Leben erfolgreiche Leute ein besseres Verständnis des Willen Gottes haben als du. Oftmals ist das Gegenteil der Fall. Und überhaupt, weißt du, ob du Jesus jemals angenommen hättest, wenn dir so ein reiches Luxusleben beschieden gewesen wäre? Und der reiche Bruder, die reiche Schwester, also Reichtum an sich ist keine Sünde, beinhaltet jedoch die Gefahr, das Leben darauf aufzubauen und zu vergessen, dass alles Materielle vergänglich ist. Um das zu verdeutlichen, bemüht Jakobus auch hier wieder einen Vergleich, der sich bei Jesus, aber auch schon bei Jesaja finden lässt. Und im Land Israel gibt es tatsächlich viele Arten von schönen Blumen, die zum Leben erwachen, wenn der Regen kommt. Aber sie blühen meist nur kurze Zeit und kommt die Hitze zurück, dann sind sie schnell wieder verdorrt. Und so stellt sie auch unser Leben im Vergleich zur Ewigkeit dar. Aller Besitz bleibt in der Todesstunde zurück, falls nicht schon vorher Wirtschaftskrisen, Fehlspekulationen, Kriege mit all ihren Folgen, politische Umstürze oder sonst welche unkalkulierbare Risiken zum Verlust des Vermögens geführt haben. Darum, der Reiche rühme sich in seiner Niedrigkeit. Ich habe da lange überlegt, was das denn wohl bedeutet, bis ich in der Genfer Übersetzung, da war mir das klar, in der neuen Genfer Übersetzung. Wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Das heißt, ihm muss klar werden, dass das Evangelium nicht speziell auf ihn zugeschnitten ist. Das ist keine Sonderbehandlung, keine bessere Stellung in Gottes Königreich oder besondere Vorteile bei Gott durch Reichtum gibt. Dass irdische Schätze im Himmelreich keinerlei Bedeutung haben. Dass in Gottes Reich ganz andere Maßstäbe gelten, weil Gott sich mit den Armen identifiziert. Dass Geben seliger ist als Nehmen. Dass man nur das nie verlieren kann, was man für Gott eingesetzt hat. Zusammengefasst, Reiche wie Arme sollen für Gottes Verheißungen leben. Glückselig, wer in den Prüfungen sich bewährt, sagt Jakobus. Und auch dies hört sich ja wieder an wie eine Seligpreisung aus der Bergpredigt. Wer durch den Geist Jesu auch auf rätselhaften und schwierigen Wegen das Vertrauen in Gott bewahrt, für den liegt der Siegeskranz des Lebens bereit. Und damit ist nicht gesagt, dass wir uns das ewige Leben durch siegreiches Überwinden selbst verdienen können. Unsere Rettung haben wir allein Jesus Erlösungswerk auf Golgatha zu verdanken. Aber es ist ein Preis, der als Anreiz und Belohnung für alle winkt, die in der irdischen Arena sich bewähren. Eine besondere Ehrung, die der Herr denen bereitet hat, die ihn lieben. Und denen, die ihn lieben, ich denke, das ist das Entscheidende. Und deshalb kommt Jakobus noch einmal auf unsere Haltung in diesen Kämpfen und Prüfungen zurück. Wenn wir in herausfordernden Situationen stecken, beginnen wir nämlich gerne, Gott Vorwürfe zu machen. Schon in Genesis 3 heißt es, die Frau, die du Gott mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Mit anderen Worten, du Gott, du hast mir die Frau gegeben, du bist schuld. Solche Gedankenmuster stecken seit Adams Fall in uns allen. Und tatsächlich ist im Bibelgriechischen Prüfung, Anfechtung oder Versuchung dasselbe Wort. Heißt das nun, dass Gott auch Prüfung schickt, um uns zu versuchen, um uns gar zu Fall zu bringen, zur Sünde zu verleiten? Dem tritt Jakobus ganz entschieden entgegen. Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Ich bleibe mal bei der neuen Genfer Übersetzung der guten Verständlichkeit halber. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerzeit jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, in unseren Herzen durch unsere Wünsche und Gedanken, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und hier ist vom geistlichen Tod, denke ich, die Rede, von der Trennung von Gott. Sünde und Heiligkeit Gottes geht nicht zusammen. Vers 16, macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben, das heißt von Gott, von da, wo Gott ist, kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke, also für dieses Leben und erst recht für das zukünftige Ewige. Das ist alles so klar, dem muss man eigentlich nichts hinzufügen. Aber ich finde es doch bemerkenswert, dass inmitten seiner mahnenden Worte Jakobus in der Anrede von Geschwister zu Liebegeschwister wechselt. Es zeigt seine Liebe und Verbundenheit zu den Empfängern des Briefes und sein Ringen um jede einzelne Seele. Und darum lenkt er am Ende unseres heutigen Predigtextes die Blicke noch einmal auf seinen und ihren Gott, auf den Schöpfer der Gestirne, Vater der Lichter, so übersetzt es die Elberfelder Bibel, der sich nicht ändert und bei dem es kein Wechsel von Licht zu Finsternis gibt, Vers 17. Ja, also die Sonne, der Mond und die Sterne, sie erscheinen uns ja ständig anders. Wir brauchen ja nur mal an den Wechsel zwischen Tag und Nacht denken oder an die Bahn der Erde im Jahreskreislauf. Und kein Stern ist auch ewig. Aber Gott bringt nicht mal gute, mal schlechte Gaben. Er bringt Licht in unsere Finsternis. Er ist unveränderlich, ewig gut. Und dann macht Jakobus uns in Vers 18 auf das größte Geschenk aufmerksam, das dieser unveränderliche, stets liebende Gott, unser himmlischer Vater, uns seinen Kindern gemacht hat. Dass er seinem Plan entsprechend durch das Wort der Wahrheit uns geboren hat. Und ja, hier ist eindeutig durch das Wort der Wahrheit vom verkündigten Evangelium die Rede, letztlich von dem Wort, das Jesus Christus heißt, und von der Wiedergeburt, dem neuen Leben von oben, das er allen schenkt, die an ihn glauben. Damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Erstlingsgabe. Ja, diese Judenchristen aus der Mitte des nachchristlichen Jahrhunderts, an die Jakobus seinen Brief richtete, waren buchstäblich die Erstlingsfrucht, der Erstertrag des einen Weizenkorns, das in die Erde gefallen ist und sterben musste, damit dann später, ja vielleicht auch bei uns hier in Loga, ein paar Leute als Ernte folgen. Nein, damit es reichlich Frucht bringe, eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Eine gewaltige Seelenernte, deren ganzes Ausmaß bald bei der Wiederkunft Christi sichtbar werden wird. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Brief, Herr, für die Gedanken dieses Mannes, der so mit dir aufgewachsen ist, der aus deiner unmittelbaren Nähe kommt, der uns auch immer wieder an deine Worte in der Bergpredigt erinnert. Und ich möchte dich bitten, dass diese Predigtreihe zu unserem Segen wird und wirklich in unseren Herzen was bewegt und uns ändert. Amen.